Grenzenlos hören. 1:1, der Talk. Hörenswerte Gespräche, interessante Menschen. Werktags und sonntags ab 16 Uhr.
Grüß Sie, herzlich willkommen zur neuen Saison 1:1 der Talk. Unser erster Gast in dieser Staffel ist ein junger Mann, der sagt, er war noch nie in der Schule und das ist gut so. André Stern, herzlich willkommen. Könnten Sie sagen, was Ihnen am meisten fehlt, dadurch, dass Sie nie in der Schule waren?
Mir ist nicht bewusst, dass mir etwas fehlt. Ich konnte zu allem kommen, was ich wollte. Und da ich nicht vergleiche und ich versuche, mich mit anderen zu vergleichen, fällt mir zu dieser Frage nichts ein.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
André Stern kann viel, aber war nie in der Schule.
Schön, dass Sie da sind. Man ist immer so versucht, dann wahrscheinlich so Quizfragen zu stellen am Anfang, um zu testen, was weiß er denn wirklich. Aber die Kreiszahl Pi hätten Sie wahrscheinlich gewusst.
Ja.
Echt?
Ja.
Ich musste nachschauen.
Sollten Sie?
Ja, ich musste. Aber Sie wissen Sie so.
Ja.
Das behaupten Sie jetzt.
Ja, das behaupte ich jetzt. Also ich unterstelle mich keiner Prüfung.
Ach so.
Jawohl.
Ist es Prüfungsangst, die vermieden hat, dass Sie in die Schule gegangen sind?
Nein, überhaupt nicht. Nein, aber prinzipiell nehme ich keine Prüfung an.
Ja.
Und ich bin nicht zur Schule gegangen, weil meine Eltern das entschieden haben.
Ja. Das war überhaupt nur möglich, man spürt es ein bisschen, aber muss es trotzdem, glaube ich, erklären, weil Sie in Frankreich groß geworden sind?
Jawohl.
Und in Frankreich gibt es keine Schulpflicht?
Es gibt in Frankreich keine Schulpflicht. Und ich weiß, das hört man, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, sondern diejenige meines Vaters. Ich bitte jetzt schon um etwas Nachsicht.
Ja, also gut, das funktioniert. Aber das passt eigentlich so gar nicht zu dem Bild, was wir oft von Frankreich haben, mit dieser ganz perfekten Kinderbetreuung, dass von Anfang an sehr schnell die Mütter wieder arbeiten, weil das alles sehr gut organisiert ist, teilweise besser als bei uns in Deutschland. Und dann gibt es keine Schulpflicht?
Also eben, das mit der Perfektheit ist deine Ansichtssache natürlich. Mhm. Gut, aber das ist natürlich auch nicht mein Anliegen. Ich berichte davon, wie meine Kindheit war. Mhm. Ich habe auch deshalb dieses Buch geschrieben, um zu erzählen, wie meine Kindheit war und von Dingen zu berichten, die ich erlebt habe. Zur politischen oder zur Situation in Frankreich eigentlich habe ich keine Bedenken oder Gedanken.
Ja.
In Frankreich gibt es die Möglichkeit, nicht in die Schule zu gehen. Wenige wissen davon. Und ich hatte das Privileg und das Glück, dass meine Eltern das wussten.
Aber wie gebräuchlich ist das? Also es ist schon eine Ausnahmesituation, oder?
Ziemlich, ja. Ziemlich.
Also das heißt, Sie waren im Bekanntenkreis der Einzige oder gab es 2, 3 andere auch?
Es gab meine Schwester und meine beiden Cousinen, die auch nicht in die Schule gingen. Meine Schwester auch nicht. Also wir waren zu viert, die nicht zur Schule gingen. Mhm. Und wir waren oft zusammen, aber auch nicht immer.
Mhm. Die meisten 6-Jährigen, die ich kenne, und jetzt gerade ist ja wieder soweit, in ein paar Wochen geht es wieder los, auch hier bei uns in Bayern, sind jetzt schon total nervös und scharren mit den Hufen. Die Schulranzen sind gekauft, die Hefte fast schon vollgeschrieben, die Bleistifte gespitzt. Also ich kenne eigentlich keinen in dem Alter, der sich nicht auf die Schule freut.
Oder auf die Schultüte.
Oder auf die Schultüte.
Also es gibt in Frankreich keine Schultüte.
Ah, Schultüte, das ist eine große Papiertüte?
Ja, ja.
Wo Süßigkeiten reinkommen?
Jawohl. Weiß also ich, aber vielleicht, das gibt es einfach in Frankreich nicht. Drum freut man sich vielleicht nicht auf die Schule.
Ach, deswegen sind Sie nicht zur Schule gegangen, weil es keine Schultüte
gab. Ich glaube nicht, aber das könnte vielleicht eine Erklärung sein.
Also, natürlich, eine Möglichkeit. Aber so der Schritt ist was Jugendliche oder Kinder in dem Alter gemeinhin begeistert. Bei Ihnen war das offensichtlich nicht so.
Nein, ich war nicht so begeistert, weil ich sah, dass die anderen Kinder, diejenigen, die in die Schule gingen, so wenig Zeit hatten. Sie hatten schrecklich wenig Zeit. Sie mussten immer entweder in die Schule oder Hausaufgaben erledigen. Das war nicht sehr anziehend.
Mhm. Das heißt, es war schon vor dem Start so, dass das für Sie überhaupt nicht erstrebenswert war?
Ja, für mich war es auch immer schon klar, dass ich nicht zur Schule gehe, ja. Weil das meine Eltern entschieden hatten, bevor es mich überhaupt gab.
Ah ja, das heißt, damit war es von Anfang an
klar.
Überraschenderweise, oder vielleicht gar nicht überraschend, gerade weil sie ihre Eltern sagen, ihre Mutter war Lehrerin.
Sie war Grundschullehrerin,
ja.
War ziemlich unglücklich in der Institution und als sie Kinder bekommen hat, hat sie da auch entschieden, ihren Beruf nicht mehr auszuüben, um der Kindheit ihrer Kinder beiwohnen zu können. Sie wollte das auf gar keinen Fall verpassen und sich selbst zuliebe hat sie dann den Beruf irgendwie aufgegeben.
Und sie wusste ja, wovon sie spricht, anders als Sie jetzt, wo Sie sagen, Sie können gar nicht vergleichen mit Schule.
Ja.
Aber Ihre Mutter konnte sehr genau entscheiden, ah, das System, da will ich Sie nicht drin haben. Ja.
Wahrscheinlich, aber ich glaube, meine Eltern waren beide Musterschüler und sie haben sich nicht gegen die Schule entschieden. Sie haben sich für die Nichtschule entschieden.
Dann aber auch nicht so, wie man dann annehmen könnte, wenn man eben liest, Mutter Lehrerin, dass die quasi ihre Hauslehrerin gewesen wäre.
Nein, überhaupt nicht. Ich ging nicht zur Schule und wurde nicht unterrichtet. Auch von den Eltern nicht. Die Eltern haben nicht die Rolle der Lehrer übernommen, haben mich nicht unterrichtet.
Die nächste logische Folgefrage ist, ja, wer denn dann?
Niemand. Ich habe ziemlich alles so gelernt, wie Kinder die eigene Muttersprache lernen, so wie sie selbst, wie alle die Muttersprache gelernt haben oder das Lesen und Schreiben lernen auch viele Kinder, bevor sie überhaupt in die Schule gehen, obwohl die Eltern das ihnen nicht beigebracht haben. Auf die genau gleiche natürliche Weise, weil ein Kind so neugierig ist, habe ich die anderen Dinge erlernt. Mhm. Natürlich habe ich Kurse besucht, als gewisse Materien mich besonders interessiert haben, aber das sind Kurse, zu denen ich gegangen bin, weil ich mich dazu entschieden hatte.
Das war zum Beispiel Gitarre spielen eben schon sehr früh, ne?
Zum Beispiel, ja.
Mit 4, glaube ich.
Mit 4 habe ich mit der Gitarre angefangen.
Ja. Da konnten Sie schon schreiben und lesen?
Ich konnte mit 3 quasi lesen. Es ist so, dass ich mit 3 ein Buch aufgeschlagen habe und meinen Eltern erzählt habe, dass ich drin Eier und Eierbecher sehe. Ja. Die Geschichte erzähle ich in diesem Buch noch genauer. Und dann wollten sie wissen, was das ist. Und ich sagte, dass es, dann wollten sie wissen, wo ich Eier und Eierbecher sehe. Und ich zeigte auf das Buch und sie sahen eben C und O, die Buchstaben, die in der französischen Sprache oft zusammen erscheinen. Und dann haben sie mir erklärt, dass das Buchstaben sind und auch wie sie klingen. Und dann wollte ich die anderen Buchstaben kennenlernen. Und so konnte ich mit etwa 3 entziffern, was vor mir stand. Und das war ein Lieblingsspiel. Also überall, wo es Schriften gab, habe ich sie entziffert. Mhm. Das war aber bei dem geblieben, lange Jahre. Ich konnte nicht flüssig lesen. Die Eltern haben sich keine Sorgen gemacht. Und mit 8 habe ich ein Buch aufgeschlagen und ganz flüssig gelesen.
Mhm. Haben Ihre Eltern sich jemals anhören müssen, das ist aber doch eigentlich verantwortungslos, was ihr mit dem Jungen macht? Also darauf zu verzichten, ihn dieser Institution zu unterwerfen, diesem vermeintlichen Konsens dessen, was man lernen muss und wann und wie zu unterwerfen?
Wir waren sehr begeisterte und sehr glückliche Kinder und das sah man.
Also die Eltern haben den Vorwurf nie gehört?
Nein.
Und Sie selber? Also wie haben gleichaltrige Kinder reagiert? Mit Neid oder mit Häme?
Kinder haben immer so reagiert, ungefähr indem sie sagten, och Mensch, hast du Schwein.
Ja.
Ja, das hat übrigens auch, also einerseits sah ich, dass sie keine Zeit hatten, dass sie so gestresst waren und andererseits sah ich, dass sie fanden, dass ich Schwein habe, nicht in die Schule zu gehen. Mhm. Ja, das war eine interessante Information.
Und dieses Messen untereinander, was ja gerade bei Jungs ganz wichtig ist, eben auch in verschiedenen Altersstufen und auch in verschiedenen Sachen, die man in der Schule macht. Also dann dieses sich vergleichen können mit Gleichaltrigen. Macht man schneller, macht man langsamer. Das ist bei Ihnen ja völlig weggefallen.
Völlig weggefallen. Drum vergleiche ich nicht. Ich vergleiche mich mit anderen nicht, andere mit mir nicht. Drum sind für mich Prüfungen nicht relevant und so weiter. Das sind Begriffe, die ich nicht kenne.
Und auch wenn man Sie nach der Kreiszahl Pi-Zahl fragt, bleiben Sie stur.
Jawohl, wobei Sie kriegen darüber eine Antwort im Buch. Im Buch erzähle ich nämlich, dass ich mit, glaube ich, etwa 8 oder 10 wissen wollte, wie schnell das kleine Lego-Auto fährt. Ja. Und da musste ich eben die Kreiszahl Pi kennenlernen.
Sie haben das Buch wahrscheinlich nur geschrieben, um zu beweisen, dass Sie wirklich schreiben können.
Dass ich die Kreiszahl Pi kenne.
1:1 der Talk heute mit André Stern zu Gast, Journalist, Autor, Gitarrenbauer, Musiker, Informatiker. Habe ich es vergessen?
Nein.
Nein?
Nein, ich glaube,
es ist Haben Sie eine Visitenkarte?
Nein, die wäre zu groß.
Eben, DIN A4 bräuchten Sie. Und vor allen Dingen ein Mensch, und das war der Grund für die Einladung, der nie in der Schule war, so heißt auch das Buch, und ich war nie in der Schule, das er geschrieben und vorgelegt hat. Und das ist offensichtlich für sehr viele ein Faszinosum, weil sonst hätten Sie kein Buch drüber geschrieben und würden sich nicht ins Radio setzen und Interviews drüber geben.
Mir hat man immer wieder Fragen gestellt. Mhm. Als man gehört hat, dass ich nicht zur Schule gehe, hat man mir Fragen gestellt, dann habe ich diese Fragen beantwortet, bemerkt, dass immer wieder dieselben Fragen auftauchen. Und dann dachte ich nach ein paar Jahren, jetzt ist es Zeit, etwas darüber zu verfassen und dann, so ist dieses Buch entstanden. Mhm.
Sie, Ihre Schwester, Cousinen, haben gesagt, das war also so ein Familiensprengel, der da nicht in die Schule gegangen ist, sozusagen. Haben Sie sich da dann irgendwann mal, vermutlich schon, als Außenseiter empfunden oder in einer Art Extremposition, die ungewöhnlich war?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich war tief verankert im realen Leben. Ich war viel unterwegs. Ich war in Kontakt mit vielen anderen Menschen, mit jüngeren, mit älteren Menschen. Alle Religionen waren vertreten, alle Hautfarben. Es war sozial real und ich war mit vielen Menschen zusammen die ganze Zeit. Und wie hätte ich mich da als Außenseiter betrachten können oder fühlen können?
Naja, zum Beispiel, was man, das muss man ja nicht toll finden und sollte es auch nicht, aber wenn man sich anschaut, das ist teilweise schon in der 4. Klasse bei uns oder dann kurz vor der mittleren Reife, so 8., 9. Klasse, dass bei vielen Schülern in dem Alter schon ganz große Zukunftssorgen oder auf alle Fälle Gedanken da sind. Also, was werde ich später, welchen Abschluss schaffe ich den und so. Ich denke mir, wenn man sich damit so überhaupt nicht befassen kann, wenn man weiß, ich werde nie einen Abschluss haben, ist das ja sicher nicht nur gemütlich, oder?
Doch. Ich hatte immer so viel Vertrauen. Und Vertrauen ist ein wichtiger Begriff in meiner Geschichte. Ich hatte immer so viel Vertrauen und wusste, ich komme zu dem, was ich wünsche. Und das ist auch, was passiert ist. Ich übe meine Traumberufe aus. Und man glaubt, man sagt uns immer wieder, dass die Qualifikation, also Diplome zählen. Mhm. Und das stimmt nicht. Was wichtig ist im realen Berufsleben, ist die Kompetenz. Ich wusste, wenn ich sie habe, dann habe ich auch keine Mühe, die Berufe auszuüben, die mir wichtig sind. Und so war es.
Jetzt kann man sagen, das ist gut bei jemandem, der Musiker ist, der Gitarrenbauer vielleicht auch ist, weil es da um Erfahrung und Handwerk geht. Aber Pilot oder Ingenieur wäre schwieriger geworden.
Wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen, aber ich wäre auch dann...
Wie?
Ja, es wäre wahrscheinlich möglich gewesen.
Wie? Nehmen die in Frankreich Menschen ohne Schulabschluss als Piloten? Ich fliege nicht mehr.
Nein, aber ich hätte auch entscheiden können, zum Beispiel, dass ich Pilot wäre. Ich wollte Astronaut werden.
Ja.
Ja, bin ich aber nicht geworden, weil ich noch viel lieber Musiker werden wollte. Ja. Aber ich hätte mich als erwachsener Mensch oder als junger Mensch dazu entscheiden können, Pilot zu werden und dann den klassischen akademischen Weg dazu wählen können. Das hätte ich können. Ich hätte jederzeit all diese Prüfungen bestehen können. Und das kann ich heute mit 38 noch immer, wenn ich mich dazu entscheide. Aber das ist dann eine Entscheidung, die ich ganz bewusst treffen würde. Hm.
Trotzdem ist es natürlich in diesen musischen Fächern, wo Sie die Begabungen haben, offensichtlich vergleichsweise leichter, da ohne solche Qualifikationen weiterzukommen. Viele Kinder lernen ja Instrumente, auch außerhalb der Schule, mit irgendwelchen Stunden. Sie hatten ja auch Gitarrestunden, das war nicht so, dass sie keine Lehrer hatten. Aber wie zieht man sich Sachen rein, die einfach wirklich keinen Spaß machen, wie binomische Formeln oder Grammatik oder ähnlich lästige Sachen? Wie lernt man das, wenn man nicht dazu angehalten wird?
Sie sind erst lästig, wenn man sie lernen muss und man sich für sie nicht interessiert. Ich habe mich zum Beispiel für Grammatik schon immer sehr interessiert. Ich habe deshalb Latein gelernt, weil mich die Konstruktion der Sprache immer so interessiert hat. Und für mich war das nie lästig.
Sie haben freiwillig Latein gelernt?
Ja, freiwillig. Aus Leidenschaft, aus Interesse. Und ich habe nur immer Dinge gelernt, die irgendeinen Bezug hatten zu dem, was mich interessiert hat. Drum hat es auch immer reibungslos funktioniert.
Und welchen Bezug hatten Sie zu Latein?
Sprachen.
Okay.
Und Latein ist so ein wunderbares Werkzeug, das man so genau einstellen kann. Und das erinnert mich ein wenig an die Feinmechanik, die ich so gerne habe, oder eben an all diese ganz genauen Werkzeuge, die man im Instrumentenbau zum Beispiel braucht.
Wie lernt man Latein, wenn man also weder zu Lateinstunden geht, weil das haben Sie in dem Fall ja auch nicht gemacht, noch einen Hauslehrer hat, Schule eben sowieso nicht? Es gibt ja gar keine Bücher eigentlich,
doch, Schulbücher, aus denen man alleine als Kind... Es sind keine Schulbücher. Ich habe alle Sprachen, die ich gelernt habe, so gelernt mit einer Methode, die für mich die richtige ist. So habe ich Englisch und Deutsch und Spanisch gelernt und auch Latein. Eine Methode, die sich jeder kaufen kann, mit Kassetten, wenn man es will. Mhm. Und ja, ich habe mal eine Leidenschaft für Sprachen. So ist es auch nicht erstaunlich, dass ich sie so gerne lerne.
Wie ist denn Ihr Alltag dann organisiert gewesen als Kind?
Sehr strukturiert, ja? Wenn Sie schon von Sprachen sprechen. Ich hatte die Gewohnheit, Sprachen nach dem Frühstück zu lernen, weil das einfach, ich schon sehr früh bin ich, als ich glaube ich 10 oder 12-jährig war, bin ich um 6 Uhr aufgestanden, um zu üben.
Das Latein macht, oder
Gitarre.
Gitarre zu üben.
Gitarre. Okay. Ja. Und nach dem Frühstück habe ich Sprachen gelernt. Aber etwas später, mit 16, habe ich mit Sprachen überhaupt angefangen. Mhm. Aber ich hatte so viel Zeit und ich war so frei, mich diesen Sprachen zu widmen. Die deutsche Sprache, wie Sie hören, es ist ja nicht meine Muttersprache. Die deutsche Sprache habe ich erst mit 18 angefangen zu lernen.
Ist Ihre Vatersprache, muss man zu sagen, weil Ihr Vater aus Deutschland kam?
Jawohl, aber er sprach nicht Deutsch mit uns. Und aber ich hatte eine solche Leidenschaft für diese Sprache, dass ich 6 Stunden täglich Deutsch lernen wollte und auch konnte. Die Möglichkeit dazu war gegeben.
Also Sie haben sich den Stundenplan dann immer selbst gebaut, sozusagen?
Selbst gebaut, eben mit Strukturen, schon immer. Und diese Strukturen waren erstens von den Kursen abhängig, die ich besorgt habe. Es gab Jahre, da hatte ich viele Kurse, andere Jahre, da hatte ich andere Kurse.
Also Kurse ist jetzt wieder nur um zu verstehen, Gitarre und Ähnliches, wo Sie...
Ja, Metall treiben, tanzen, Lesungen im Collège de France und allerlei Dinge. Mhm. Und ich hatte jeweils so Meister, die mich eingeführt haben.
Haben Ihre Eltern denn auch mal über alternative Schulmodelle nachgedacht? Ich weiß nicht, wie verbreitet in Frankreich zum Beispiel Waldorfschulen sind oder Ähnliches, was es hier
Sie haben nie darüber nachgedacht, ja. Weil... Das ist ja nicht unsere Sache, ist nicht unser Anliegen. Meine Eltern wussten, ihre Kinder brauchen keine Schule und das war für sie kein Versuch oder keine Methode, die sie da versucht haben zu entwickeln. Sie waren tief davon überzeugt, dass ihre Kinder nicht in die Schule gehen müssen.
Lernen nach Lust und Laune.
Ja.
Sich treiben lassen.
Lernen in aller Natürlichkeit und in aller Freiheit.
Sich treiben lassen.
Ja, kann man so sagen.
Wie es einen Spaß macht.
Ja, und sich von der Intensität des Lernens tragen lassen.
Das nächste Label, was dann kommt und einem aufgedrückt wird, ist antiautoritär.
Würde in meinem Fall überhaupt nicht stimmen.
Weil?
Weil eben der Alltag so strukturiert war, voller Regeln, die für uns sehr wichtig sind, sehr wichtig waren. Und ich würde sagen, einfach Vertrauen war vorhanden. Und als die Eltern etwas gesagt haben, sei es nein, dann wussten wir auch, es gibt einen guten Grund und eine gute Erklärung dazu. Also waren diese Regeln. Diese Regeln waren streng, aber wir wussten auch, sie sind nicht willkürlich. So viel Vertrauen war vorhanden. Wie gesagt, Vertrauen, ein wichtiger Begriff.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Stefan Parisius. Im Gespräch mit
André Stern, Musiker, Komponist und Gitarrenbauer.
Und nicht Schüler. Ich war nie in der Schule, das Buch erschienen bei Zabert Sandmann. Gitarrenbauer, wie lernt man denn das? Also kann man da einfach hingehen zu einem und sagen, grüß Gott, ich war nie auf der Schule, ich habe keinen Abschluss, dafür stellst du mich jetzt an?
Ja, schön wäre es, wenn es so wäre. Nein, ich bin 3 Jahre auf der Suche gewesen nach einem Gitarrenbauer, der mein Meister sein möchte und es wollte das keiner.
Die Anbindung kam daher, weil Sie sehr früh schon selber Gitarre gespielt haben und deswegen ja. Dann irgendwann mal bauen wollten.
Nein, erst spät habe ich eigentlich entdeckt, dass ich gerne Instrumente bauen möchte und zwar in einem Film, Ein Herz im Winter. Wunderschöner Film und da drin sind Instrumentenbauer. Und da ist irgendwie in mir etwas aufgegangen und da wollte ich Instrumentenbau lernen, Gitarren bauen. Mhm. So bin ich zu verschiedenen Instrumentenbauern gegangen, die mich alle in die Wüste geschickt haben.
Und da sind Sie dann eingekehrt in der Wüste und bis heute?
Ungefähr. Nein, da ging ich durchs Paradies. Mhm. Nämlich ging ich in Chur vorbei, in die Hauptstadt Graubündens in der Schweiz. Und da war eine Gitarrenbauwerkstatt. Mhm. Und der Werner Scheer saß in dieser Werkstatt oder stand er. Und das ist einer der größten Gitarrenbauer, die es je gegeben hat. Und ihn habe ich auch so frech gefragt, ob er mir zeigen würde, was er macht. Und er sagte, ja. Und anschließend hat er gesagt, ich kann dir alles zeigen, ich kann dir aber nichts beibringen. Und so hat die Geschichte angefangen.
Fortune? Schicksal?
Ja, alles.
Okay.
Und Ausdauer.
Vor allen Dingen auch.
Auch.
Weil das ist das, was man ja denkt, dass bei dieser frei bestimmten Art des Lernens vielleicht manchmal zu kurz kommt. So diese Ausdauer, dieses sich irgendwo durchbeißen und eben nicht aufgeben, wenn Widerstand kommt und sich woanders hintreiben lassen.
Ich glaube, im Gegenteil.
Ja.
Aber gut, ich vergleiche nicht.
Ja, nein, aber Sie vergleichen mit sich selbst.
Ja gut, für mich ist diese Ausdauer natürlich. Ich weiß, man kommt nicht immer sofort zu seinen Zielen. Hauptsache, man gibt nicht auf. Mhm. Ich habe nicht aufgegeben und so hat es sich entwickelt. Und er hat mich ausgebildet nach ganz alter Weise. Und nach ein paar Monaten war ich soweit, hatte ich das erste Instrument gebaut, das zum Glück nicht gut war. Das war nicht gelungen. Das Instrument war nicht gelungen. Das war mein Glück, weil ich dann anschließend ein zweites bauen konnte. Das war, ja, das betrachtete ich als ein Problem damals, dass das Instrument nicht gelungen war. Also eine weitere Schwierigkeit, eine weitere Hürde, die aber eben ausschlaggebend war.
Irgendwas kann aber dann letztlich doch nicht ganz geklappt haben bei der Ausbildung zum Gitarrenbauer, weil ich habe gelesen, dass Sie heute eine Gitarre mit 10 Saiten spielen.
Jawohl.
Vielleicht muss ich Ihnen jetzt dazu sagen, dass da was schiefgelaufen ist. Also Gitarren haben 6 Saiten.
Jawohl. Aber ich glaube, ich habe mich irgendwie verzählt. Also ich habe 4 Seiten zu viel da gebaut. Es sei denn, es gibt schon 10-seitige Gitarren und ich wollte das unbedingt probieren. Und ja. Ich habe auch das Glück, dass ich immer wieder Instrumente zu den verschiedenen Programmen, die ich habe, entwickeln und bauen kann.
Also ich kannte doppelseitige Gitarre. Das ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich mit 12 Seiten.
Ja, aber es gibt, also Narciso Yepes, der große klassische Gitarrist, hat sich zum Beispiel eine 10-seitige Gitarre bauen lassen mit 4 zusätzlichen Basssaiten. Und das ist eine neue Welt, da öffnen sich neue Türen und ich habe diesen Schritt gewagt und muss sagen, es ist eine sehr interessante Reise. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und
jetzt, auch sonst machen Sie neue interessante Reisen, haben einen Musikstil gefunden und geprägt, Elektroklassik.
Jawohl.
Ja, bitte, also wer 10-seitige Gitarren spielt, kann auch mal einen neuen Musikstil prägen und erfinden.
Ja, so wurde so genannt und ich bin tatsächlich der Erfinder dieser Musikrichtung, wobei ich sie nicht erfunden habe und nicht gedacht habe, jetzt erfinde ich eine Musikrichtung, sie hat sich so entwickelt.
Wir hören einfach mal rein. Es ist gescheit, oder? Bevor wir jetzt vorher drüber reden, erstmal einmal.
Unbedingt.
Und nachdem es Französisch ist, heißt es Moment 3. Würden Sie jetzt beschreiben, was ist das, was Sie neu erfunden haben? Also was ist das Revolutionäre?
Revolutionär ist es nicht. Jeden Ton, den Sie da hören, spiele ich im Moment, wo Sie ihn hören. Das heißt, es ist schon Computermusik, aber der Computer macht sonst nichts, als das zu übersetzen, was ich gerade spiele. Das heißt, Sie hören, also gewöhnlich benutzt man den Computer ja, also man benutzt verschiedene Spuren und er spielt quasi selbstständig. Da nicht.
Ah, ja.
Das heißt, wenn Sie 5 Töne gleichzeitig hören, dann werden sie auch live gespielt. Das ist nur eine Übersetzung. Drum ist das eine Mischung zwischen Elektro und Klassik, weil ich mit einer klassischen Gitarre diesen Computer ansteuere und auf eine sehr klassische Weise.
Und wenn man 10 Töne gleichzeitig hören würde, bräuchte man noch eine Gitarre mit 10 Saiten.
Jawohl.
Aber das war aber jetzt gerade nicht die.
Nein, das war eine 6-seitige. Diese Computer, diese Maschinen gibt es nur für 6-seitige Gitarren. Mhm.
Wofür machen Sie die Musik? Also ist das eine eigenständige Geschichte, wo Sie Schallplatten rausbringen? Oder ich glaube in erster Linie oder sehr viel jedenfalls in Ihrer Geschichte haben Sie auch Theater begleitet.
Theater und Tanz, das ist meine Lieblingsrichtung, Begleiter zu sein. Wobei ich jetzt eben in einem Ensemble arbeite, wo wir eigentlich alles zusammen entwickeln. Text, Musik, Inszenierung, Kulissen, alles entsteht, alles bearbeiten wir zusammen. Mhm. Und so komponiere ich und spiele ich die Musik zu diesen verschiedenen Vorstellungen und Auftritten. Und
das ist viel auch Festivals auch, ja. Aber stationär in Paris, ne?
Ja, in Paris, in ganz Frankreich, im Süden Frankreich, da ist eigentlich dieses Ensemble sesshaft. Wir sind viel unterwegs und eben wie Sie vorher erwähnt haben, wir waren diesen Sommer zum Beispiel im großen internationalen Theaterfestival in Avignon, wo wir jedes Jahr sind. Mhm. Das ist so unser Marathon, haben wir sehr gerne. Letztes Jahr war ich mit 4 Auftritten täglich dort, dieses Jahr nur mit 2. Und dazu gibt es eben ein Programm und entsprechende Stücke und entsprechende Gitarren.
Wie haben Sie Noten gelernt?
Ja, wie ich den Rest gelernt habe, ganz
selbst. Also beim Gitarrenlehrer, logischerweise, weil das
ja, oder ich habe mir Spiele zu Hause erfunden. Ich konnte ja nicht ohne. Also hat sich das genau wie die eigene Muttersprache oder das Lesen und Schreiben von sich selbst entwickelt.
Und die Musik hat Sie weit rumgebracht, nicht nur nach Avignon auf das Festival, auch zu anderen Kontinenten, ein bisschen nach Indien. Was haben Sie da gemacht?
Ja, ich war dort eingeladen für Vorträge und ich habe dortige Musiker kennengelernt und also es war geplant, dass wir uns kennenlernen. Ja, deshalb war ich
über da. Gitarrenbau oder über nicht zur Schule gehen oder worüber?
Die Vorträge? Ja, eher über nicht zur Schule gehen.
Da, in Indien gibt es wahrscheinlich öfter.
Ja, in anderen Rahmenbedingungen.
Unser Gast in 1:1 der Talk ist André Stern. Warum fragen Inder Sie, ob Sie denen Vorträge halten darüber, dass Sie nie in der Schule waren? Also wie kommt sowas zustande? Weil es sind ja tatsächlich, wie Sie sagen, ganz andere Lebensbedingungen. Dort würde man sagen, die meisten wären froh, wenn sie gehen könnten.
Ich glaube, weil Sie dort auch sehr viel über all diese Problematik nachdenken. Und ich freue mich immer wieder, wenn Leute mein Buch gelesen haben und mir berichten, dass sie gar nicht die Absicht hegen, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken und trotzdem in dieser Geschichte Anregung gefunden haben für mehr Freiheit oder mehr Vertrauen. Und ich glaube, genau das suchen sie dort auch. Mhm.
Und so war das auch nicht auf Indien beschränkt, sondern sie haben, also sie reisen mit, ist ja keine Mission.
Nein, überhaupt nicht.
Muss man dazu sagen, sind ja nur ihre Erfahrungsberichte, ja, aber ja, bereisen sie ganz Europa mehr oder weniger.
Ja, mehr oder weniger, und ich werde immer wieder eingeladen und ich gehe immer hin. Ich will niemanden bekehren, niemanden überzeugen, ich muss niemanden dazu gewinnen. Es ist keine Sache, zu der ich jemanden gewinnen müsste. Es ist keine Methode, die man verkaufen könnte. Das, was ich erlebt habe, kann nur ich erlebt haben, das kann sonst niemand erleben. Deshalb ist es kein Ding, dass man verkaufen könnte, dass man verteidigen könnte oder dass man präsentieren würde. Es ist einfach eine Geschichte, die ich erzähle, und es ist schön, wenn manche darin Anregung finden für eigene Gedanken.
Aber es zerfasert doch schon so ein bisschen, denke ich mir jetzt. Also wenn man eigentlich gerade in Paris eine Theatertruppe begleitet, Gitarren bauen, wie viele Gitarren bauen sie pro Jahr noch? Also ist das nicht ein so breites Spektrum, dass man sagen würde, naja, spezialisieren auf ein Ding, nebenbei sind sie noch Informatiker, würde möglicherweise ja einer Professionalisierung mehr dienlich sein?
Sehen Sie, ich kenne diese Begriffe nicht, drum ist mir Ihre Frage eigentlich gar nicht so klar. Ich übe die Traumberufe aus, die ich schon immer ausüben wollte. Mhm. Und ich kriege davon nicht genug. Und Freizeit, Ferien und Job und Beruf sind für mich keine Gegensätze, zum Beispiel. Es sind so Unterteilungen, die ich alle nicht kenne. Ich muss mich von der Arbeit nicht erholen, weil die Arbeit so Spaß macht. Das habe ich mir so einrichten können. Und ich habe eben diese drei Richtungen, die sich alle um die Gitarre mehr oder weniger drehen. Ich bin Musiker, Komponist, ich bin Journalist, ich war lange Zeit Chefredakteur einer Musikzeitschrift in Frankreich, ich bin Gitarrenbauer und all diese anderen Dinge, die ich da erleben und leben darf, dafür gibt es genug Zeit und ich glaube, ich bin höchst spezialisiert in diesen Bereichen.
Also das heißt, so diese Gefahr des Universaldilettantismus, die einem ja dann innewohnt, wenn man also hier eine Vortragsreise, da eine Gitarre, da ein Theaterprojekt macht, die sehen Sie nicht.
Nein, überhaupt nicht. Nein, und ich gebe mich jeweils den Sachen ja hin, mit dieser kindhaften Begeisterung, die ich nicht verlieren musste.
Wenn Sie sagen, Sie haben ja die Ferien gehabt, logisch, wer keine Schule hat, hat auch keine Ferien. Machen Sie jetzt Urlaub?
Nein, ja. Ich brauche keinen Urlaub. Ich brauche auch keinen Trost für meinen Alltag. Nein, ich brauche keinen Urlaub. Ich würde mich langweilen.
Und so wie die anderen Kinder Sie immer beneidet haben, dass Sie nicht zur Schule gehen mussten, gab es da nicht auch umgekehrt dann mal den Faktor, dass Sie sagen, ah ja, die haben jetzt 3 Monate oder 2 Monate Sommerferien und können den ganzen Tag ins Meer?
Wenn ich es gewollt hätte, hätte ich es ja können und dürfen. Das war nicht das Problem.
Ist Ihnen jemals passiert, dass Sie an irgendeinem Punkt gestanden sind, wo eine Anforderung da gewesen wäre, die doch irgend so einen blöden Schein, irgend so einen blöden Abschluss verlangt hätte, irgendwas, was sie nicht erreicht hat?
Ist mir noch nie passiert.
Ja, kommt noch.
Wahrscheinlich, vielleicht, mal schauen. Ich bin gespannt, ich bin dazu bereit.
Naja, wenn das mit dem Astronaut noch was werden sollte?
Wird nicht mehr.
Vorbei?
Vorbei, ich sehe zu schlecht.
Der erste Gitarrist auf dem Mond?
Werde ich sein. Das habe ich mir fest vorgenommen, aber ich werde die Maschine nicht fliegen können. Sei denn, bis dahin hat man neue Methoden entwickelt.
Ja, vielleicht werden Sie als Passagier mitfliegen.
Ja, das unbedingt, das habe ich mir fest vorgenommen. Ich werde der erste Gitarrist. Wie kommen Sie darauf?
Ich glaube, das steht in einem Buch, das ich neulich gelesen habe, von einem gewissen André Stern. Und ich war nie in der Schule, heißt es.
Beim Sarah Sandmann Verlag.
Ist es erschienen, glaube ich, erzählt man sich. Ja.
Das irgendwie habe ich dann davon gehört.
Ich glaube, 1-2 Exemplare davon sind käuflich zu erwerben in befreundeten deutschen Buchläden.
Ja?
Ja.
Gut.
Warum ist das Buch ausgerechnet auf Deutsch erschienen? Ich glaube, es gibt es nur auf Deutsch, oder?
Ja. Es ist eine schöne Geschichte. Frau und Herr Sandmann haben mich zu der Zeit besorgt, wo ich gerade fertig war und haben sich sehr schnell dazu entschieden. Und das ist alles so traumhaft passiert. Und wir haben das Buch wurde übersetzt und bearbeitet. Ich habe stundenlang mit der Lektorin das bearbeitet, damit die Übersetzung auch ganz genau dem französischen Buch entspricht. Und jetzt liegt das Buch eben zuerst auf Deutsch.
Aber ist das ein, bemerken Sie bei der Auseinandersetzung mit dem Thema auch, dass da speziell in Deutschland ein besonderes Interesse ist? Weil im Zweifel in Frankreich, wenn man dort ohnehin nicht zur Schule gehen muss, ist das gar kein so großes Thema, wie es bei uns wäre.
Vielleicht. Ich merke eine große Bereitschaft, eine große Aufmerksamkeit in Deutschland und ich freue mich drauf.
Ja?
Ja.
Aber ist es geplant, das auch noch in Frankreich rauszubringen?
Ja.
Auf Französisch schon?
Ja, ja.
Also das heißt, auch da ist das Faszinierende, das Faszinosum an diesem Weg offensichtlich groß genug.
Wahrscheinlich, ich hoffe sehr.
Ja. Wie geht es weiter? Also wie stellt man sich das vor? Sie leben in Paris mit Ihrer Frau,
ja.
Reisen zu diesen Theateraufführungen, zu den Festivals zum Beispiel.
Ja. Ja.
Welche beruflichen Ziele, Visionen hätten Sie? Würden Sie was formulieren können?
Ich bin sehr zufrieden, wie es heute aussieht. Bin aber bereit für all die Überraschungen, die immer wieder auftauchen. Ich weiß, dass ich gar nicht ahnen kann, wie es in 2 Jahren aussehen wird.
Mhm.
Aber ich bin dazu bereit und ich bin neugierig. Und es entwickelt sich sowieso immer anders, als man es sich vorgestellt hat. Also versuche ich mir wenig vorzustellen.
Und zahlen brav in die französische Rentenversicherung?
Ja, ohne Absicht, selbst irgendwann in Rente zu gehen.
Sie brauchen ja auch kein Urlaubsgeld, wenn Sie nicht Urlaub.
Genau.
1:1, der Talk heute mit André Stern, der sein Buch geschrieben hat, um endlich nicht mehr reden zu müssen. Weil das war sozusagen Ihre Antwort darauf, dass immer die Leute die gleichen Fragen gestellt haben, haben Sie gesagt.
Ja, also im dritten Teil vom Buch beantworte ich all diese Fragen, die mir gestellt worden sind. Aber es kommen immer wieder neue Fragen. Und im ersten Teil erzähle ich ein wenig die Geschichte meiner Eltern und dann im mittleren, großen Teil erzähle ich einfach meine Kindheit.
Und ich war nie in der Schule, heißt das Buch, dann arbeiten wir das doch jetzt mal ab. Also die am häufigsten gestellte Frage ist?
Die Frage nach der Sozialisation.
Sagen Sie, ich habe da mal eine Frage. Wie
ja.
ist das eigentlich mit der Sozialisation?
Ach,
ja,
gute Frage.
Ja, ich werde dafür bezahlt. Nein, aber im Ernst, es ist der Gedanke, der an mir wirklich kommt. Also wo hatten Sie Ihre Freunde her? Die anderen Kinder holen die aus der Schule. Okay, Ihre Cousine, Ihre Schwester waren auch dabei, aber trotzdem braucht man andere, oder?
Ich war, wie vorher erzählt, sehr viel unterwegs. Ich bin vielen, vielen Menschen begegnet. Jüngere, ältere Menschen waren da. Menschen mit mehr oder mit weniger Erfahrung. Und das war mein Umfeld. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt und ich hatte und habe noch immer sehr viele Freunde, aber eben verschiedenartige Menschen.
Auch verschiedenen Alters, weil
eben.
Gleichaltrige ging nicht, weil die waren in der Schule.
Genau, ein paar Gleichaltrige gab es auch, aber gut. Das war für mich nicht der erste Begriff. Und da ich nicht einer gewissen Gattung angehörte oder angehöre, da konnte ich auch mit den verschiedensten Menschen in Kontakt treten und sie als Freunde gewinnen. Und das war mein Umfeld.
Einer gewissen Gattung?
Kind. Drittklässler. Das ist eine Gattung.
Okay, gut. Jetzt verstanden. Und jetzt, das war die häufigste. Was ist die zweithäufigste Frage?
Warum meine Eltern sich dazu entschieden haben. Meine Eltern haben sich dazu entschieden, weil die beiden mit Kindern gearbeitet haben. Das ist ihr Beruf.
Mhm.
Und sie waren dann der festen Überzeugung, dass die Kinder eigentlich die Schule gar nicht brauchen. Und für sie war es selbstverständlich, dass ihre Kinder nicht in die Schule gehen.
Da muss man ein bisschen über ihren Vater erzählen vielleicht. Also die Mutter, haben wir schon gehört, war Grundschullehrerin, ist dann ausgestiegen. Der Vater arbeitet, glaube ich, bis heute viel mit Kindern und zwar in erster Linie in der bildenden Kunst.
Er ist der Gründer der Malorte. Er hat nach dem Krieg angefangen, Kinder malen zu lassen und das tut er heute noch. Hat aber dabei entdeckt, dass es eine ganze Wissenschaft gibt und hat sie erforscht. Also ist er Forscher und Pädagoge. Arno Stern ist ein Begriff. Viele Leute kennen ihn und wer nicht kann, unter www.arnostern.com vieles über ihn hören.
Gibt es diese Malorte, gibt es auch in Deutschland?
Jawohl, ganz viele.
Jawohl. Okay. Und die Idee ist auch ähnlich, wie das bei Ihnen in der eben Nichtschule war, also eigentlich unangeleitet die Kinder malen.
Unbedingt, aber sehr geschützt, in einem sehr organisierten Rahmen.
Mhm.
Das ist die Grundidee.
Und aus diesem Gedankengut kam dann letztlich die Entscheidung.
Kam die Zuversicht und das Vertrauen und sie hatten das einfach festgestellt.
Es ist jetzt schon so, wenn man sich das anschaut, dass sie ein bisschen vereinnahmt werden von so professionellen Schulgegnern und Schulverweigerern, die das so ganz grundsätzlich machen und die sagen, ah toll, das ist dieser junge Mann ist der Beweis, es geht doch auch ohne Schule. Haben Sie auch den Eindruck, dass da möglicherweise Sie in Ideologien reingezogen werden, die gar nicht Ihren entsprechen?
Mag sein, muss gestehen, dass ich mich dafür nicht interessiere. Ich vertrete niemanden. Ich habe vorher erwähnt, es ist keine Methode, die ich verkaufen müsste oder die ich als besser als die Schule zum Beispiel beschreiben müsste.
Aber Sie finden es doch besser, nicht in der Schule gewesen zu sein. Als in der
Nein,
Schule.
Überhaupt nicht.
Sie finden es nicht besser?
Ich finde es nicht besser.
Hm.
Es ist anders. Es ist mein Weg gewesen.
Mhm.
Ich vergleiche nicht, ich werte auch nicht, bewerte nicht. Und genauso wenig bin ich Vertreter irgendeiner Partei. Und ich bin auch nie, also ich bin, okay, mag sein, dass Leute das tun, aber ich bin damit nicht einverstanden.
Aber irgendwann muss man ja doch werten. Also irgendwann muss man ja doch sagen, es war zumindest für mich richtig, nicht in der Schule gewesen zu sein.
Es war mein Weg. es war gut so. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Sie dauert an. Ja, für mich ist das selbstverständlich und natürlich.
Der Mann ist 38, der da gerade sagt, seine Kinder dann. Ich sag's ja nur, also muss man zur Einordnung vielleicht auch mal sagen. Ja, aber das gilt nur für Sie? Dieser Weg?
Ja.
Ohne Schule?
Also wie ich ihn, mein Weg kann man nicht übertragen auf andere. Das ist klar.
Und das, aber das zumindest müsste dann ja auch für jeden anderen gelten. Also das heißt, da müsste es für jeden einen eigenen individuellen Weg geben.
Das gibt es unbedingt. Davon bin ich tief überzeugt.
Aber braucht man nicht in der Gesellschaft auch Gemeinsamkeiten, also gerade wenn es um einen Bildungskanon geht, um Inhalte, die vermittelt werden, also muss man da nicht doch, um überhaupt kommunikationsfähig zu bleiben, auf Gemeinsamkeiten setzen mehr?
Die Gemeinsamkeiten entstehen von allein, die sind ja vorhanden in der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass man sich speziell darauf vorbereiten muss. Ich musste das nicht. Die entstehen von alleine, glaube ich. Und die sind von der Gesellschaft bestimmt, in der wir leben. Und wir leben in dieser Gesellschaft. Wir leben. Man muss nicht speziell lernen, in dieser Gesellschaft zu sein.
Ja, ich meine nur trotzdem, also das nun so völlig zu individualisieren, das ist das, wo es bei mir holpert. Ich finde es toll, um Gottes Willen. So, nur wenn das nun bei jedem so völlig individuell wäre, dass also jeder sich so rauspickt, was er gerade kann und nicht kann und möchte und wie er es lernen möchte, würde ich vermuten, dass einfach irgendwo eine Gemeinsamkeit in der Gesellschaft irgendwo verloren geht.
Ich glaube nicht, denn so lernt man, also erfährt man auch, was Respekt bedeutet und auch, was Vertrauen bedeutet. Und da hätte man einfach mehr Vertrauen und da hätte man wahrscheinlich mehr Respekt. Da bräuchte man eigentlich keine Zertifikate, dass man tauglich ist, glaube ich. Aber gut, ich weiß nicht, ob, also mein Anliegen ist es nicht, darüber nachzudenken. Ich glaube, dass heute diese Information einfach fehlt, dass es ohne Schule geht. Ich glaube, junge Eltern können sich heute eigentlich gar nicht die Frage stellen, was sie am liebsten hätten für ihre Kinder, weil sie von dieser Möglichkeit gar nicht wissen, weil man ihnen sagt, ohne Schule geht es nicht, ohne Schule bleibt man Analphabet, ohne Schule ist man asozial, ohne Schule bleibt man wächst man zu einem Wilden heran. Das stimmt alles nicht. Und ich glaube, ich will niemanden, wie vorher erwähnt, zu dieser Sache gewinnen. Aber ich freue mich, dass die Leute, die davon erfahren, freier sind, sich eigene Gedanken zu machen. Das ist irgendwie demokratischer.
Eine andere Möglichkeit ist ja auch einfach die, dass es einfach nicht geht, wie in Deutschland, wo es eben Schulpflicht gibt. Das heißt, da wäre, ich meine, es gibt ja auch immer wieder dann Menschen, die sagen, also wir schicken die aber nicht auf die Schule und das sind immer ganz furchtbare Szenen, wenn die dann teilweise abgeholt werden.
Ja, da kann man ausziehen.
Also das heißt, die Schulpflicht abschaffen würden sie schon, aber sie würden nicht die Menschen dazu überreden wollen, nicht in die Schule zu gehen.
Genau.
Gut, dann haben wir das tatsächlich auch. Wie haben Sie einen Führerschein gemacht?
Ja, ganz klassisch. Das ist die einzige Prüfung, die
ich bestanden erwischt.
Haben. Stimmt.
Erwischt. Mit stimmt. Lehrplan, ja?
Ja, mit allem.
Aha.
Ja, stimmt. Das ist die einzige.
Und das war das erste Gruppen, vermutlich in der Gruppe, über den Fragen ja nicht anders sein, die Theorie.
Ja.
Und dann,
ja.
Wenn man sowas zum ersten Mal dann macht, mit 18 nehme ich auch an,
ja, genau.
Oder so. Wenn man, also diese Situation dieses Lernens und dieser Prüfung dann auch am Schluss überhaupt nicht gewöhnt ist und es nie gemacht hat, ist das ungewöhnlich, vermutlich?
Nicht unbedingt. Also die gestellten Fragen waren ja sehr logisch und die Antworten waren auch sehr logisch. Also das war nicht sehr speziell. Man hat mich einfach Dinge gefragt und ich habe Antworten gesagt und die haben gestimmt. Und so habe ich die Theorie bestanden und nachher habe ich gelernt, wie man fährt. Wobei ich wusste es vorher schon, weil der Großvater mir das beigebracht hatte, mit 4 schon, niemandem sagen. Und gut, und dann kam ein Prüfer und prüfte, ob ich fahren kann. Und ich konnte nun mal fahren. Also das war nicht besonders erstaunlich. Ich konnte fahren, weil ich es gelernt hatte.
Ja, aber die Situation der Prüfung war die, ich meine, die macht ja schon anderen, die vorher das ganze Jahr in der Schule Prüfungen haben, Angst, Schweiß und lässt die Nächte lang vorher nicht schlafen. Wenn jemand noch nie vorher irgendeine Prüfung gemacht hat.
Dann weiß er gar nicht, dass man davor Angst haben kann. So war es nämlich.
Das sind diese Menschen, die Kreiszahl wissen und sie nicht verraten. Verstehst du? Das ist also wie zum Beispiel André Stern. Sie wissen sie bestimmt, ja?
Mhm.
Gut, okay. Gut. Und den Führerschein noch nicht mal durchgefallen. Sie sind seit einem Jahr mit Ihrer Frau Freundin zusammen?
Mit meiner Frau. Also wir sind seit noch nicht einem Jahr verheiratet, ja.
Mhm. Kinder?
Noch keine, aber bald.
Welche Frage stelle ich als nächstes?
ob ich es mit meinen Kindern auch so handhaben werde.
Sagen Sie, Herr Stern, werden Sie es mit Ihren Kindern auch so handhaben?
Also in meinem Buch steht es am Ende. Ich kann das Ende dieses Buches verraten. Das tut man sonst nicht, gell?
Ist ja kein Mörder in dem Fall.
Ja. Ich bin überzeugt, dass ein Kind in einer ähnlichen Lage wie die, die ich erlebt habe, gewiss auch zu einer so glücklichen, facettenreichen Kindheit kommen wird und zu eigenen Entwicklungen und den eigenen Weg gehen wird. Und ich möchte das meinen Kindern ermöglichen.
Das war übersetzt. Sie sollen nicht zur Schule gehen.
Ja, es sei denn, sie wollen unbedingt.
Wie sollen Kinder unbedingt zur Schule gehen wollen, wenn sie von den Eltern mitkriegen, sie sollten besser nicht zur Schule gehen? Ich glaube, das wäre zu viel verlangt.
Wobei, ich werde meinen Kindern gar nichts einreden. Ich werde darauf aufpassen, dass ich das nicht tue.
So jedenfalls hat es bei Ihnen ja auch funktioniert.
Ja.
Ich glaube Ihnen, dass Sie die Kreiszahl wissen.
Schön ist es, dass Sie mir glauben. Sehen Sie, Sie haben schon viel mehr Vertrauen.
Das bewirkt eine Stunde Gespräch mit Ihnen?
Ja, scheinbar.
Okay.
Ich freue mich drauf.
Dann reden wir gleich noch so weiter. Wer weiß, was ich dann noch alles lerne. Vielen Dank für den Besuch.
Danke Ihnen.
Danke für die Musik und alles Gute weiter auch mit dem Buch. Und ich war nie in der Schule. André Stern.
Tschüss.